I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflab. Das Leben ist kompliziert genug.
Reflab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des Reflab. Mein Name ist Jana Horstmann. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten mit unserer neuen Staffel zu einem neuen Thema. Wir haben uns bereits mit dem Thema Arbeit beschäftigt und mit Beziehungen. Und jetzt ist so das nächste große Thema dran, mit dem wir uns alle irgendwann in unserem Leben auseinandersetzen müssen. Und meistens früher oder später, meistens früher, als uns eigentlich lieb ist. Nämlich dem Ende des Lebens, dem Sterben, dem Tod, das, was auf uns wartet irgendwann, was wir aber, glaube ich, fast alle am liebsten irgendwie aufschieben würden, weil der Tod, das Sterben, das Lebensende, ein Bereich, ein Lebensbereich, der für ganz viele von uns mit ganz vielen, für mich auch, mit ganz vielen unliebsamen Gefühlen verbunden ist, mit Wut, mit Angst, mit Trauer und meistens mit allem zusammen. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen gibt, die sich berufsmäßig und professionell mit dieser Thematik auseinandersetzen, die uns helfen können, wie Trauer gelingen kann, die uns nach einem Trauerfall weiterhelfen können, die uns begleiten in Phasen, in denen wir überschwemmt werden von Emotionalität und gar nicht wissen, wohin mit der Wut und der Angst, die in uns ist. Eine Person, die sich mit dieser Thematik professionell beschäftigt, ist Melanie Grütter. Melanie Grütter ist studierte Sozialpsychologin und Literaturwissenschaftlerin und promovierte zu dem Thema Geschlecht als Kategorie des Wissens an der Uni in Basel, lebt in Zürich, arbeitet als Lehrbeauftragte, als Dozentin, als Autorin, als Künstlerin und als Coach. Und weshalb ich Melanie eingeladen habe, ist, weil Melanie ein Projekt begleitet, welches sich das einsame Begräbnis nennt. Das einsame Begräbnis ist ein literarisches Projekt, für das Dichterinnen und Dichter ein persönliches Gedicht für einsam verstorbene Menschen verfassen und an deren Begräbnis dann verlesen. Ein Abschiedsgruß an Menschen, die weitestgehend allein ihren letzten Weg angetreten sind. Ein Ritual, was dann zelebriert wird mit den Dichterinnen und Dichtern, die das lyrische Werk verfasst haben und so nochmal einen Blick werfen auf das vergangene Leben des verstorbenen Menschen. In dem Gespräch mit Melanie geht es viel um das Thema Einsamkeit und das Lebensende und wie wir eigentlich mit Einsamkeit umgehen, ob wir gut allein sein können oder ob man sich in der Einsamkeit einrichten kann, wie wir wieder Verbindung aufnehmen können mit unserem Umraum, wie wir in Verbindung treten können und wie die Geschichten von den Menschen, die sie begleiten, auch Trost schenken können. Es geht darum, ob es möglich ist, sich dem Sterben zuzuwenden und dass das vielleicht auch eine Entlastung sein kann, festzustellen, dass unser Leben endlich ist. Und wie Leiblichkeit hilft gegen Einsamkeit und dass wir uns auch einander zuwenden müssen, nicht nur dem Tod und dem Sterben, auch der Einsamkeit und ganz besonders einander und am besten sogar ganz leiblich und das Umarmen zum Beispiel wirklich immer hilft. Ich habe viel gelernt in dem Gespräch mit Melanie und mich auch nochmal ganz anders gefragt, ob ich eigentlich gut verbunden bin mit der Welt und den Menschen und ja, ob ich mich eigentlich genug dem Sterben schon zugewendet habe in meinem Leben. Ganz viel Freude beim Zuhören bei diesem sehr intensiven Gespräch zum Thema Einsamkeit und Sterben. Hallo liebe Melanie, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Hallo Jana.
Sehr schön. Ja, wir haben ja heute ein bisschen ein schweres Thema vor uns, aber bevor wir inhaltlich starten, würde ich dich gerne fragen, wie es dir geht.
Ich habe eine recht anstrengende Zeit hinter mir oder bin da wahrscheinlich noch drin. Das ist gesundheitlich geht es mir gerade nicht so gut, aber heute ist eigentlich ein schöner Tag und ich sitze hier unter eurem sonnigen Dach und bin ganz erfreut, hier zu sein.
Voll schön, freut mich sehr. Ja, mir geht's heute auch ganz gut. Ich war heute ein bisschen irritiert von dem Schneegestöber heute Morgen und dachte mir so, oh, ich möchte jetzt eigentlich Frühling haben, weil ich so gemerkt habe, so jede Sonnenstunde tut irgendwie gut. Und dachte so, ich will keinen Schnee mehr haben, aber naja, jetzt scheint gerade auch zum Glück wieder die Sonne. Und genau, und ich freue mich aber auch super, dass du da bist. Wir hatten jetzt eine kleine Pause mit I Feel You und starten jetzt wieder mit einem neuen Themenblock. Und ich freue mich, dass du quasi meine erste Gästin bist in diesem Themenblock. Genau, und es geht ja so ein bisschen um das Thema Einsamkeit, beziehungsweise auch Tod und Einsamkeit. Und das sind ja eigentlich alles so ein bisschen, naja, ich glaube, Tabuthemen nicht, weil sie betreffen uns alle irgendwie in unserem Leben mal, aber natürlich redet man jetzt nicht super gerne darüber, beziehungsweise ist jetzt nicht das erste Thema, worüber man ins Gespräch kommt, wenn man irgendwie Menschen trifft und so die Smalltalk-Themen durch hat. Ist ja selten irgendwie das erste Gesprächsthema, irgendwie so Einsamkeit oder Tod oder Erfahrung damit. Bist du gut im Einsamsein? Kannst du gut einsam sein?
Also ich möchte das gerne so ein bisschen differenzierter benennen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der gut im Einsamsein ist. Also ich würde gerne sprechen von Einsamkeit und Alleinsein. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und das Alleinsein, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit als schreibende Person. Muss ich allein sein und kreative Prozesse funktionieren definitiv nur im Alleinsein oder besser, würde ich sagen, auf jeden Fall, als wenn mir da viele andere Stimmen, also seien sie visuell oder akustisch, noch in meine Gedankenströme hineinplatzen. Und einsam sein, das ist glaube ich, nicht so komfortabel für mich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine emotionale Situation, die jeder Mensch so in seinem Leben oder ihrem Leben erfahren hat oder erfährt. Aber dieses Einsamsein, von dem wir hier sprechen wollen, wenn wir einsam sagen, das ist, glaube ich, nicht so mein Talent oder das, was ich so als Wohlfühlzustand beschreiben würde für mich.
Du hast ja so ein bisschen jetzt gerade gesagt, dass man sich so oder das auch für deine Arbeit so in diesem Alleinsein kann man sich, fiel mir gerade der Begriff ein, kann man sich so ein bisschen einrichten, so im Alleine-Sein sich einrichten oder mit sich selbst sein. Ich glaube, das funktioniert nicht mit der Einsamkeit, oder?
Nein, ich würde sagen, Alleinsein ist in der Regel ein selbstgewähltes Moment, also man kann sich einrichten, weil man da einzieht und sagt, ich will das jetzt oder ich brauche das jetzt, das muss so sein und das ist gut so. Und sich in Einsamkeit einrichten, also das habe ich jetzt in meiner künstlerischen Arbeit vor allen Dingen, kommt mir das öfter unter in dem Projekt, was ich initiiert habe und kuratiere hier in Zürich, das einsame Begräbnis. Aber nach meiner Einschätzung, und natürlich bleibt es eine Einschätzung, denn es ist nicht meine Lebensrealität, nach meiner Einschätzung ist es so, dass Menschen, die sich in Einsamkeit einrichten, doch ein sehr schweres Los haben oder sich einrichten müssen. So. Und eben dieses Müssen muss ich auch in Klammern setzen, weil ich von all dem wenig weiß. Mhm. Also es ist immer eine spekulative Annäherung, wenn ich darüber zu sprechen versuche.
Was sind die Dinge, mit denen du konfrontiert bist, wenn du dich da spekulativ versuchst, dem anzunähern? Also was begegnet dir, wenn du dich mit der Einsamkeit auch im Rahmen deines Projektes auseinandersetzt?
Also ich würde sagen, ich würde versuchen, es so zu fassen, dass ich mich, vielleicht könnte ich es, wenn ich es quantifiziere, so auf drei verschiedene Arten mich diesem Themenfeld annähere. Also natürlich als Soziologin, die ich bin, mit der forschenden Perspektive, dass ich mir anschaue, wie wird Einsamkeit wissenschaftlich besprochen. Ich finde das immer so erkenntnistheoretisch sehr, sehr wichtig, dass ich so ein bisschen Empirie habe, dass ich so ein bisschen weiß, gibt es eine zahlenmäßige Orientierung? Was heißt das als Konzept? Was heißt das so aus philosophisch-spiritueller Perspektive? Das Thema Einsamkeit ist ja sehr auch ein spirituelles Thema oder ein Thema, dem man sich spirituell annähern kann, wenn man es beheben möchte oder behandeln oder überwinden oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das führt mich so zu meiner zweiten Perspektive, dass ich so, würde ich sagen, auf der individualpsychologischen Ebene. Ich bin ausgebildete Sozialpsychologin und habe auch eine Praxis für psychologische Beratung und suche immer wieder nach Wegen, wie man eben so psychische Zustände, psychologische Situationen, die einen so in ein Patt führen. Und Einsamkeit, würde ich sagen, ist eines der stärksten solcher Patz, die man auf so einem Lebensweg erreichen kann. Wie kommt man da raus oder was gibt es da für Haltegriffe in der Realität oder ja im Leben? Und dann diese lyrische Form, die ich als Künstlerin mit diesem Projekt gewählt habe, wo mir Einsamkeit begegnet, wenn ich mich auf die Suche nach, wir nennen das die vergessenen Leben, also die Lebensläufe, die Biografien von Menschen, die, von denen ich zu erfahren versuche, diese Lebensverläufe, die ich kennenzulernen versuche. Was mir da begegnet, sind oft verschlossene Türen, sind Klingelknöpfe mit Namen, von denen ich weiß, dass die Menschen, die da angeschrieben sind, über diese Klingel nicht mehr zu erreichen sind und ja, denen ich mich dann sprachlich zuwenden möchte und so auf ihrem letzten Weg eben ein Gedicht mitgeben möchte.
Hast du manchmal Angst davor, im Alter allein zu sein?
Ja, ich glaube, ich bin sicher eine Person, die sich diesbezüglich sehr viel Gedanken macht und jetzt nicht einfach will klassisch heiraten und vielleicht eigene Kinder kriegen, sondern sich diesbezüglich sicher reflektiert, wieso, warum, im Hinblick auch darauf, was weltpolitisch alles passiert, was mit unserer Welt und dem Klima ist. Und diesbezüglich finde ich, lohnt es sich schon, sich zu reflektieren und zu überlegen, was will ich wirklich im Leben.
Hast du manchmal Angst davor, im Alter allein zu sein?
Sehr. Also ja doch, weil ich einfach weiss, dass Alterseinsamkeit ein grosses Thema ist. Mhm. Und ich glaube, darum würde ich gerne immer möglichst aktiv bleiben. Zum Beispiel, meine Grosse ist mit 50, als sie 50 war, ist ihr Mann gestorben. Und das ist, dann hat man noch so viel vom Leben vor sich. Aber gleichzeitig hat sie irgendwie wie auch gezwungen. Also sie ist irgendwie in zwei verschiedenen, also inzwischen ist sie 84 und sie ist irgendwie in zwei verschiedenen Kirchenchören und sie geht einmal in der Woche gucken turnen und sie hat so ein grosses soziales Umfeld und ich glaube, also das finde ich mega schön und ich glaube eben, man hat wie auch wenn es vielleicht schlimme Sachen passieren, hat man es auch fest selber in der Hand und ich finde es mega schön, dass meine Grosse so aktiv ist und ich glaube, in dem Bereich ist sie schon ein grosses Vorbild.
Ja, also ich muss sagen, es ist eine meiner grössten Ängste, wenn ich so an die Zukunft denke. Da muss man vielleicht sagen, dass in meiner Familie die Männer tendenziell relativ früh den Löffel abgeben. Von dem her ist es für mich auch Bier ein bisschen, ich weiss auch nicht, eine Erleichterung. Auf der anderen Seite der Gedanke, dass meine Partnerin und Frau allein muss leben. Ja, macht mich dann auch traurig. Aber ja, wenn ich so an die Zukunft denke, ist das schon eine ziemlich schreckliche Vorstellung.
Ich glaube, dass man da viel messen kann oder viel auch einordnen kann, vielleicht Menschen darunter einordnen kann. Und trotzdem ist es ja so ein bisschen, wie du am Anfang gesagt hast, so niemand möchte einsam sein. Mhm. Das ist kein Zustand, in dem man sich wohlfühlt, zumindest meistens nicht, würde ich mal sagen. Und sicherlich auch ein Zustand, der bei den betroffenen Personen mit ganz viel unangenehmen Gefühlen behaftet ist, beziehungsweise, ja, wie gesagt, die Menschen sich auch sicherlich nicht selber ausgesucht haben, einsam zu sein in dem Zusammenhang. Und deswegen so ein bisschen meine Frage nach den Emotionen, weil ich das Gefühl habe, das eine ist das Bemessen können oder das Einordnen von Menschen, die irgendwie objektiv einsam sind. Und das andere ist ja vielleicht noch eine viel größere Anzahl an Menschen, die sich einsam fühlen, den du vielleicht gar nicht in dem Sinne begegnest in deinem Projekt, wo es aber trotzdem ganz viel damit zu tun hat, dass die sich vielleicht fühlen, aber trotzdem nicht in diese messbaren Parameter oder unter diese messbaren Parameter fallen würden. Weil man kann ja auch, vielleicht kann man ja auch einsam sein, wenn man trotzdem zum Beispiel familiär eingebunden ist oder ähnliches.
Ja, auf jeden Fall. Also damit habe ich natürlich nicht so viel zu tun, weil ich kann die Menschen ja nicht mehr befragen, über die ich schreibe. Menschen, mit denen ich spreche, jetzt so zum Beispiel in der Beratungspraxis, vermeiden das Wort. Das Wort einsam ist, das ist tatsächlich, ich würde sagen, Einsamkeit ist wirklich ein Stigma, das niemand gerne vor sich herträgt. Weil es eben mit Schuld und Scham behaftet ist, dieser Zustand.
Hast du schon mal eine Zeit gegeben im Leben, wo du einsam warst?
Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn das nicht so ist. Und ich glaube, schlussendlich erfährt man das immer. Die Frage ist immer, was bedeutet einsam? Ich glaube, umgeben von Leuten und Freunden und Familie bin ich immer gewesen. Ich habe immer gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt, auf jemanden zurückzugreifen. Aber vielleicht einsam im Hinblick auf gewisse Gefühle oder Ängste oder Bedenken. So würde ich sagen, auf jeden Fall, ja.
Hat es schon mal eine Zeit gegeben, wo du einsam warst?
Ja, also ich habe ADHS und das hat mir erst Woche 25 war, bin so richtig gemerkt und vorher habe ich mich halt einfach mega oft sehr, sehr unverstanden gefühlt und einsam und irgendwie einfach irgendwie, weiß auch nicht, Leute, Sachen, die alle anderen irgendwie mega toll gefunden haben oder mega locker oder was weiß ich, alles war für mich irgendwie mega streng gewesen oder ja, und durch das habe ich mich einfach viel, eben ich habe wie immer irgendwie Freunde gehabt oder Leute um mich herum, ich habe auch eine grosse Familie, aber einfach trotzdem unendlich einsam.
Während der Zeit im Gimmer habe ich wie einfach keinen Anschluss gefunden zu meiner Klasse. Also ich hatte schon Freundinnen und Freunde gehabt, aber im Grossen und Ganzen konnte ich mich einfach mega nicht mit meiner Klasse identifizieren. Und ja, habe mich während dieser Zeit schon sehr einsam gefühlt. Ja.
Ich würde, wenn ich das so in Worte fassen sollte, was oder vielleicht so ein bisschen quantifizieren könnte, was werden da für Aspekte genannt oder wie wird das beschrieben, dann könnte man sagen, unverbunden ist sicherlich leer, stumpf, allein, wobei eben dieses Alleinsein und Einsamsein, das habe ich ja vorhin schon versucht zu unterscheiden. Ich finde, das kann man dann auch so ein bisschen erarbeiten in so einem Beratungsprozess zum Beispiel, dass man also mit Menschen, die eben noch da sind und die Wege suchen aus so einer psychischen Sackgasse, dass man halt dahin arbeitet, dass man ein Einsam zu einem Alleinsein entwickeln kann, was man bestimmen kann. Und das Einsamsein ist sicherlich eine auch mit sehr viel Ohnmacht verbundener Zustand, in den man fällt. So, und aus dem man auch nicht mehr hinauskommt, also in den man hineingerät und aus dem es keinen Ausweg gibt. Vielleicht so wäre das zu beschreiben.
Finde ich spannend, auch dieser Versuch, dieser Übertragungsleistung von einem Einsamsein hin zu einem Alleinsein und vielleicht auch den Weg wieder in ein Verbundensein zu gelangen. Also zumindest, wenn man irgendwie dazu noch in der Lage ist, diese Energie aufzuwenden, sich wieder in Verbindung zu setzen zu sich selbst, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber eben auch zu der Welt oder zu den Menschen, mit denen man irgendwie in dieser Welt lebt.
Na, das ist meine beraterische Konzeptualisierung, so dieser Versuch. Aber das kann tatsächlich auch, diese Erfahrung muss ich dann in der Beratungspraxis auch schon machen, dass es ein Versuch bleibt. Also es gibt auch Menschen, die sich tatsächlich entscheiden, auch für diesen Zustand. Das habe ich jetzt in der Arbeit am lyrischen Projekt, werde ich quasi mit den Hinterlassenschaften einer solchen Entscheidung konfrontiert. Und da kann ich, also wenn ich dann von Emotionen reden soll, kann ich sagen, müsste ich von mir als Spiegelfläche dieser Emotionen sprechen, die sich aktiviert, wenn sich zum Beispiel Tür nachdrücken, all dieser Klingelreihen nicht öffnet und ich nicht sprechen kann mit Menschen, die in irgendeiner Weise nachbarschaftlich oder freundschaftlich oder so in irgendeiner Weise verbunden waren mit dieser Person, die ich da auf ihrem letzten Weg begleite, dann fühlt sich das sehr elend an. Also das ist dann auch oft für mich sehr traurig, dieser Moment in der Recherche, die wir machen. Als Dichtende gehe ich auf Recherche nach diesem vergessenen Leben. Und wenn sich da gar keine Tür öffnet, dann kann das traurig sein, ja. Und sich auch so ein bisschen, diese Einsamkeit spiegelt sich dann so ein bisschen. Und man geht so mit leerem Geist zurück. Dann versuche ich mich zu verbinden mit dem Umraum, von dem ich meine, dass die Person Möglichkeiten hatte, sich zu verbinden. Also ein Baum, der vor der Tür wächst oder ein Ausschnitt des Himmels aus dem Fenster, den man sieht, wenn man in der Wohnung war oder bei der Wohnung war. Also ich hatte schon das Glück, dass ich Wohnungen besuchen durfte, wo die Menschen gewohnt haben, die ich begleite, oder eben dann im Haus vorstehen konnte oder im Garten oder so und mich dann eben so in auch so vielleicht ein bisschen stellvertretend in Verbindung gesetzt habe mit diesem Umraum, mit der Umgebung und mit den Menschen, die da noch sind.
Also das finde ich super spannend, weil du ja quasi dann in deiner Arbeit eine Leistung erbringst oder etwas schaffst, was ja vielleicht die Menschen gar nicht mehr geschafft haben auch. Also vielleicht haben sie es gar nicht mehr geschafft, sich zu verbinden oder aus dieser Einsamkeit wieder herauszukommen, sich mit dem Himmel, dem Fensterausschnitt zu verbinden oder mit der Situation im Hausflur oder mit dem Baum vor der Tür oder mit den Gesichtern, denen man vielleicht auf dem täglichen Weg zum Einkaufen begegnet. Das sind ja manchmal irgendwie so ganz, ganz kleine Momente, wie du sie jetzt beschrieben hast, oder ganz kleine Situationen, in denen man sich ja auch total verbunden fühlen kann mit der Welt. Und die Menschen, über die du schreibst oder über die geschrieben wird in dem Projekt, ja, also es macht mich betroffen, wenn ich das höre oder wenn ich mir vorstelle, dass da diese Verbundenheit irgendwie komplett verloren gegangen ist, so, weil ich glaube, kennt ja jeder irgendwie so Momente oder Phasen im Leben, wo man das Gefühl hat, man irgendwie struggelt mit den eigenen Beziehungen oder mit dem eigenen Verbundensein, auch an neuen Orten oder in fremden Situationen oder Ähnlichem. Und man sich ja selber so ein bisschen so kleine Rettungsanker schaffen muss finde ich gerade sehr bewegend, wenn du sagst, dass du da quasi diese Anker oder diese Verbindungspunkte vielleicht auch schaffst, die Person, über die dann geschrieben wird, vielleicht selber nicht mehr erbringen konnte.
Ja, also ich liebe die Arbeit am einsamen Begräbnis deshalb, weil sie so unglaublich tröstlich ist und dass es eben fast oder gar keine Verbindungen nach außen mehr gibt. Das habe ich tatsächlich in der kleineren Menge an Fällen überhaupt so vorgefunden. Und das Tröstliche ist an dieser Arbeit nicht nur das gemeinsame Gedenken, was wir machen, wenn wir Gedichte lesen, vorlesen oder am Grab lesen oder was auch immer, unsere Sprache bringen und teilen, hören und miteinander eben diesen vergessenen Leben so zusprechen, sondern ich finde das unglaublich tröstlich, diese Anker zu finden. Mhm. Also ich habe auch schon, also einer meiner letzten Personen, die ich begleitet habe, da habe ich einen Nachbarn angetroffen zum Beispiel, der wahnsinnig viel erzählt hat, ganz viel tolle Geschichten. Der Mann hatte ein super abenteuerliches Hobby. Er war Fallschirmspringer. Mhm. Und der hat das gemacht wohl irgendwie bis in sein ganz hohes Alter. Der ist mit über 90 Jahren verstorben. Und dieser Nachbar war also ein Springbrunnen. Der hat so viel erzählt. Also der war offenbar mit diesem Fallschirmspringer ganz viel im Gespräch und da wirkte auch so eine Art Freundschaft raus aus dieser Erzählung. Und ja, das ist ganz, ganz tröstlich und auch schön. Das ist jetzt ein sehr freudiges Beispiel. Es gibt natürlich auch traurigere bis sehr traurige Verläufe, aber es ist auch doch schön, also es ist eine tröstliche Vorstellung, dass diese Anker oder diese kleinen Haken, an denen man diese Fäden ins Leben oder diese Verbindung irgendwie dann doch versucht herzustellen, dass man sich vorstellt, dass es die doch auch gegeben haben mag. Also wir alle machen die Augen auf und sehen und das ist eigentlich schon eine Verbindung.
Wie würden deine engen Freunde, Verwandte oder so dir beschreiben, was für ein Mensch das du bist?
ein Mensch, der sicher sehr, sehr unterstützend ist. Also ich bin sicher eine Person, wo man darauf zählen kann. Aber eben sicher auch eine Person, die sich eher kritisch ist, kritisch auf das Leben, auf Einstellungen, auf Entwicklungen im Sinn von, eben, dass man nicht einfach blind geht und einfach alles das macht, was vielleicht der Norm entspricht, sondern dort sicher einmal mehr Raum schaffen tut, eben zu hinterfragen, was will ich wirklich.
Was würden deine engen Freunde und Verwandten sagen, was du für ein Mensch bist?
Ich glaube, fröhlich und optimistisch. Ein grosses Herz, manchmal vielleicht so ein grosses Herz, dass es auch ein bisschen weh macht. sehr empathisch, idealistisch. Ja.
Ich bin sicher sehr begeisterungsfähig. Oder das höre ich auch viel. Oftmals ist das auch wieder ein bisschen schwierig, weil ich kann sehr schnell Begeisterung für etwas entwickeln und sie dann auch wieder verlieren. Und sonst, ich glaube, dass ich die Natur brauche, viel verrissen sein. Ich glaube, das wäre so ein bisschen das.
Ja, mit der Sprache eben dorthin zu gehen und diese Verbindung vielleicht stärken, mit dem Gedicht auf diese sublime Art, auch ein bisschen eine Beschwörung oder einen Zauber, wenn man so will. Das finde ich ist eine sehr tröstliche Arbeit und die mache ich gerne für andere.
Voll schön, dass du quasi in deiner Arbeit bei A meistens so einem schweren Thema wie Einsamkeit und aber auch dem Tod irgendwie für dich das als ja, sehr tröstend empfindest. Und ich muss sagen, quasi aus meiner Erfahrung als Pfarrerin, die ich ja auch Trauerfeiern gestaltet habe, kann ich das nachvollziehen und fand jetzt den Gedanken, den du geäußert hast, mit diesen Ankern, die vielleicht auch nochmal über Sprache anders oder neu herzustellen oder einfach sich auf diese Anker zu fokussieren und diesen tröstenden Anker so in den Blick zu nehmen, finde ich nochmal ganz heilsam und, wie du sagst, tröstlich. Weil manchmal muss dieser Anker eben auch erst gefunden oder hergestellt oder eben auch in den Fokus gerückt werden. So, weil ich gerade auch in der Auseinandersetzung jetzt mit dem Thema Einsamkeit und auch Sterben und dem Tod und mit dem, was das so miteinander verbindet, ich mir auch die Frage gestellt habe, ob, also wie viele Menschen vor ihrem Tod eigentlich wirklich einsam sind oder wie viele, so auch die Frage, ob Einsamkeit irgendwo auch Sterben bedeutet, weil eben diese Anker vielleicht weniger werden oder teilweise auch ganz aufhören, das weiß ich nicht. Da hast du, glaube ich, mehr Erfahrung mit einsam gestorbenen Menschen als ich. Ja, das war so ein bisschen die Frage in meinem Kopf, inwiefern Einsamkeit eben unverbunden sein bedeutet und Sterben ja auch eine Form von ja allen Verbindungen auflösen dann doch irgendwie auch ist.
Ich finde, Sterben und der Tod, das hat auch was ganz Tröstliches. In düsteren Momenten würde ich sagen, bin ich froh, dass das auch mal irgendwann aufhört. Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, eben loszulassen und neu anzufangen. Also ich glaube, Sterben ist so ein inhärenter Vorgang des Lebens. Also von uns stirbt irgendwie jeden Tag ein kleines Stück, wenn wir schlafen gehen. Das ist so im tibetischen Bön-Buddhismus gibt es da ganz tolle Konzepte. Und überhaupt die buddhistische Arbeit hilft einem sehr, sich mit diesem Moment des Sterbens auf eine positive Art auseinanderzusetzen. Und ich liebe das, weil ja, diese Vorstellung, nicht sterben zu dürfen, ist, finde ich, eine ganz schreckliche. Mhm. Also das hat ja auch was von so einem Sisyphus-Gedanken. Ja, ja. Das möchte ich zumindest nicht. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen eine andere Auffassung vom Sterben bekommen, weil ich viel psychedelisch arbeite und gibt es so sehr spirituelle Momente, die mit Sterben zu tun haben und einem aber auch die Angst vor dem Sterben dann nehmen können. Und also welchem religiösen Konzept man auch immer folgt, da finde ich Sterben gar nicht immer so düster, wie man das so landläufig sagt, wenn man so jeder spirituellen Betrachtung fern über Sterben nachdenkt. Ich finde wahnsinnig wichtig, über das Sterben nachzudenken und ja, sich dem zuzuwenden.
Ja, finde ich schön, dass du das gerade zuwenden sagst, weil das heißt ja auch wieder, sich irgendwie vielleicht auch mit dem Sterben verbinden.
Ja.
Mit dem Loslassen und mit dem Sterben können verbinden und mit der Endlichkeit des Lebens verbinden, um überhaupt ein Verhältnis dazu zu finden, was das für sich, was das für jeden Einzelnen bedeutet und was das vielleicht natürlich auch macht im Hinblick auf die Sicht aufs Leben.
Absolut. Also das so zu wissen, dass die Zeit, die man hier so hat, endlich ist, in dieser Form, wie man sie gerade beleben darf, das ist doch eigentlich ein ganz hilfreicher Gedanke. Also ich prokrastiniere ziemlich oft, wie ja. Wir alle so.
Ja.
Und ich meine, wenn wir nicht irgendwie uns manchmal vergegenwärtigen würden, dass das halt, dass es eine Deadline gibt, wie man so schön sagt, ja. Für Schreibende immer sehr, sehr wichtig, Deadlines. Ja, also dann kommt man ja nie in die Pötte, wie wir das so im Nordischen sagen würden.
Stimmt.
So, also oder das ist so ein Aspekt, den ich eigentlich ganz oft immer wieder gerne erwähnen und da aufstellen will, ist euch diese Zuwendung, weil wir das gerade vorher hatten. Ne? Zuwendung finde ich eine ganz wichtige ein ganz wichtiges Wort, auch im ganz wortwörtlichen Sinne die Zuwendung, nämlich du hast mich gefragt, wer ein Mittel gegen Einsamkeit brauchen, und ich finde, das ist die Zuwendung. So, wir müssen uns einander zuwenden, aber wir müssen uns auch diesen Gefühlen zuwenden, und ich finde, dass davon wird man unglaublich reich. So, und das merke ich zum Beispiel, wenn wir Lesungen haben mit dem einsamen Begräbnis. Die Leute haben vorher oft Angst und sagen, ah, ja, ich weiß nicht so genau, ob ich gut drauf bin. Wenn ich gut drauf bin, dann komme ich zur Lesung. Ich bin natürlich ein bisschen beleidigt als Schreibende, wenn mir jemand sowas sagt. Aber tatsächlich kommen nach der Lesung zu mir immer Zuhörerinnen und sagen, das war so großartig, und ich fühle mich richtig belebt. Und es ist so eine tröstliche, freudige Stimmung. Es ist gar nicht traurig. Ich habe mir das so traurig vorgestellt. Und das ist tatsächlich so. Also sich mit dieser Arbeit beschäftigen, das ist manchmal auch Trauer tatsächlich, wenn man eben so Räume betritt, wo einen die Einsamkeit so anschreit oder man eben dieses Spiegelphänomen so dann an sich spürt. Aber man geht dann durch diese Phasen, also es ist dann so eine Art kleine Trauer, und diese Trauer schenkt mir Sprache, und diese Sprache schenke ich, und das ist aber auch wieder, ja, eine Freude, auch jemanden da so begleiten zu dürfen auf dem letzten Weg.
Ich finde das ganz spannend, du bist total leiblich, wenn du davon erzählst.
Ja.
Voll, mega schön. Ich beschreibe das jetzt kurz. Melanie, wenn sie von der Trauer spricht, die dann auch ihr begegnet, dann nimmt sie so beide Hände an ihre Brust und drückt so auf ihren Brustkorb mit ihren beiden Händen. Und quasi dann so von dem, was sie erzählt, wenn sie sagt, dass sie was weitergibt, dann gehen die Hände quasi vom Brustkorb nach außen und öffnen sich. Und ja, so diese Leiblichkeit. Finde ich eine ganz schöne Form, ja, auch, und natürlich auch das Schreiben in dem Sinne und in Worte fassen, auch eine Form von neue Verbindungen zu schaffen, neue Bündnisse, neue Anker zu schaffen, wieder in dem Leben. Also von dem, was dir an Einsamkeit, an Trauer, auch an Tod in dem Moment begegnet, wo du eben einem verstorbenen Menschen oder das Leben, dich mit dem Leben eines verstorbenen Menschen beschäftigt, davon quasi ausgehend dann nicht nur die Verbindung bei diesem verstorbenen Menschen aufzuspüren, sondern auch von dir aus wieder quasi die Verbindung in das Leben zurückzuschaffen. Über die Sprache, über auch die Lesung, wie du gerade gesagt hast, also über deine Arbeit dann hinweg wieder.
Was hilft dir in der Einsamkeit, wenn du mal einsam bist?
Ich glaube, zu relativieren. Zu relativieren im Sinne von, mit Sicherheit eben eher eine Person, die overthinken tut und dort so ein bisschen das Gefühl kriegen von, dass man nicht alles vorausdenken, vorausplanen kann. Dass es Entwicklungen gibt, die ich so jetzt ja noch nicht kann voraussehen kann. Und sicher auch immer zu wissen, dass sie Leute um mich herum haben, die für mich da sind, die mich unterstützen, gewisse, die gleiche Ängste oder Bedenken haben. So der Austausch.
Ich glaube, also was mir wie auch in dem Ganzen mit dem ADS und so geholfen hat, ist wie einerseits, dass ich jetzt wie weiss, was das alles macht und was es alles, wie ich funktioniere sozusagen, dass ich wie kann, in dem Sinn für mich selber da sein sozusagen, dass ich wie schon mal, also ja, sind vielleicht um mir selber bin, mehr oder weniger, und durch das eigentlich wie nicht mehr einsam, sozusagen ich verstehe mich und ich weiss, was ich brauche oder so. Ja. Aber ich glaube, durch das dann auch, eben viele Leute sagen mir dann eigentlich, oh, was, du hast ADHS oder so, aber wenn dann wie, das ist dann wieder das, was einsam macht, aber wenn dann wie das probieren zu erklären und sie sagen, aha, also dann vielleicht darum ist, was weiß ich, ist einmal das oder das, also ich weiß auch nicht, dann so das Verständnis haben, dass andere Leute irgendwie wissen, was bei mir alles passiert oder so, das hilft dann eigentlich, um das, die Einsamkeit zu überbrücken. Okay.
Was hilft dir in der Einsamkeit?
Also ich glaube relativ simpel, meine Partnerin vor allem. Und sonst, also ich glaube, wenn man wieder auf das zurückkommen, in der Zeit, in der ich mich einsam gefühlt habe, war es halt schon in einem Umfeld, wo ich mir nicht aussuchen konnte. Und ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen der Luxus, jetzt, als ich ein bisschen älter bin, wo ich mit der Ausbildung mehr oder weniger fertig bin.
Gibt es mehr Hilfe als früher?
Ja, genau. Und ich kann mir halt auch mehr aussuchen, mit wem, also in welchem Umfeld dass ich mich möchte bewegen. Also, ich glaube, ich habe jetzt schon irgendwie so einen Kreis von Leuten, die mich verstehen, die mich auch akzeptieren, wie ich bin. Und dann fällt es mir auch einfacher, ich selber zu sein. Und durch das ja, fühlt man sich halt einfach weniger einsam, relativ einfach.
In der Beratung zum Beispiel, finde ich, kann das Leibliche auch sehr wichtig sein. Also so psychologische Beratung stellt man sich ja oft sehr distanziert vor. Aber es gibt zum Beispiel eine Methode der Trauermeditation, die ich anwende, wo man die trauernde Person, die sitzend ist, von hinten umarmt und hält, so lange und auf so eine Distanz oder nahe Art, wie sie es möchte natürlich, aber so lange, bis sie ihren Trauerprozess für den Moment hat abschließen können. Und ich finde, ja, du hast mich gefragt, was hilft gegen Einsamkeit? Da war eine meiner Antworten war eine Umarmung. Und ich finde, das ist eben in dieser Trauermeditation, die ich manchmal mache, das ist halt dieses Leibliche, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also Umarmung, Körperkontakt, das weiß man ja auch so aus Kontext von Krankenpflege oder Palliativpflege, wo ja Einsamkeit auch ein großes Thema ist. Berührung, Körperberührung ist unglaublich wichtig, ist auch eine Art von Zuwendung.
Ja, und jetzt, wenn ich jetzt gerade nochmal bei den Leben bin, mit denen du dich beschäftigst, ist es ja auch voll schön, weil die Leben quasi nach dem Tod noch Zuwendung erfahren. Auch wenn sie davon vielleicht was spüren oder mitbekommen, vermutlich nicht. Man weiß es nicht. Aber
ich glaube fest daran. Okay. Es hat sich so entwickelt mit der Zeit.
Ja. Genau, aber dass quasi diese vergangenen Leben, die vielleicht auch nicht immer einfach waren oder auch ja vielleicht auch viel mit Einsamkeit behaftet, Menschen, die sich viel mit Einsamkeit auseinandersetzen mussten, dann vielleicht auch wieder im Nachhinein nach dem Tod eine Zuwendung erfahren, die ihnen vielleicht vorher zumindest in gewissen Zeiten gefehlt hat.
Bestimmt.
Den Gedanken finde ich super tröstlich und super schön. Wäre das quasi auch deine Antwort in dem Sinne, dass mit der Leiblichkeit, mit der Körperlichkeit brauchen wir ein Mittel gegen Einsamkeit? Ist es die Zuwendung und die leibliche vielleicht auch Zuwendung?
Ja, also ich glaube das unbedingt. Ich glaube Zuwendung, also das kann wirklich im ganz physischen Sinne oder auch im geistigen Sinne sich zuwenden, sich hinwenden. Das kann auf der gesellschaftlichen, aber auch auf der individuellen und natürlich auf der ganz physischen Seite passieren oder muss das passieren. Diesen gesellschaftlichen Diskurs der Zuwendung zum Thema Einsamkeit, das versuche ich mit dieser Arbeit zu machen. Also ich verstehe das durchaus als eine politische Arbeit mit künstlerischen Mitteln, so ein Licht zu werfen auf eben diese vergessenen Leben, also Menschen, die aus unserer Gemeinschaft hier gehen, ohne jede Begleitung. Ich finde, das können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Das geht nicht. Da möchte ich etwas dagegen setzen und das ist eben meine Sprache und insbesondere die lyrische Sprache, die dem Ganzen eben die nötige Würde verleihen kann.
Wie möchtest du mal im Alter leben?
Das ist eine Frage, die ich mich effektiv erst gerade damit beschäftigt habe. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich möchte leben, um eben genau nicht einsam zu sein, ich stelle mir eigentlich eher so ein Konzept vor, wo eher, ja, ältere Leute zusammenwohnen in einem Haus, zwar schon ihre eigenen Wohnungen haben, aber sehr viele Begegnungszonen bestehen, wo man zusammen Sachen erleben kann, auch zusammen Sachen erbauen kann, damit man eben nicht irgendwie einsam unterwegs ist, sondern immer eine Form von Gesellschaft hat und die Möglichkeit eben hat, dort im Austausch zu sein. Im Hinblick auch, egal welche Lebensform dass man vorher gewählt hat und nicht irgendwie abhängig ist von Kindern.
Ich möchte können noch möglichst aktiv können sein, das Leben geniessen. Ich glaube, für das, dass wir so einen langen Teil vorher arbeiten müssen, dass ich nachher, wenn man nur mehr arbeiten muss, kann noch mehr die schönen Sachen im Leben geniessen.
Ich glaube, etwas, wo mir noch in den Sinn gekommen ist, wo wir auch mal sagen, wir wollen nicht irgendwie, wenn wir pensioniert werden, sagen, jetzt fangen wir an zu leben. Ich glaube, wir wollen vorher eigentlich schon leben. aber gleich eigentlich so, ja, eben so etwas, wo halt, und ich kann mal sagen, ist, dass ich mit 70 gerne noch einen Marathon machen möchte. Und ich glaube, am Schluss eben, es muss nicht mit 70 der Marathon sein, aber einfach so als Einstellung und Ziel, dass wir einfach so weitermachen, wie wir jetzt schon dran sind.
Also ich finde, man kann durchaus von unserer modernen, und ich mache jetzt so Anführungszeichen, Gesellschaft als empathielose Gesellschaft sprechen. Bei allem, was wir so als Wellness-karitative Projekte so in unserem gesellschaftlichen Zusammenhang schon kreieren, würde ich aber sagen, dass so im zwischenmenschlichen Bereich durch all die Prozesse von Individualisierung, vor allen Dingen Zeitmangel, Arbeitsformen oder Definition von Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe durch Prekarität und finanzielle Not, die eben gesellschaftliche Verhältnisse konstituieren und darin auch Löcher, in denen Menschen verschwinden und in denen aber auch die Möglichkeit, Mitgefühl zu entwickeln für andere Lebensformen, für andere Möglichkeiten doch immer kleiner werden. Also da darf man schon sagen, dass Empathie und die Entwicklung von Empathie eher so ein Mangelposten sind in unserem Zusammenleben, in unserem Zwischenmenschlichen, ja.
Ich glaube auch, das ist auch was ich auch erlebe oder erlebt habe in so Trauergesprächen mit Familien von Hinterbliebenen oder Ähnlichem. Die Familien wohnen eben nicht mehr alle beieinander. Die Kinder ziehen woanders weg, die Eltern sind alleine in der Stadt und die Kinder müssen dann gucken, wann sie kommen können zu dem Gespräch und die Enkel sind noch woanders. Ich erlebe die Menschen losgelöster voneinander. Und manchmal ist es total positiv, weil man sich ja auch manchmal sehr eingeengt fühlt durch bestimmte Strukturen. Aber gerade in so Situationen, wenn es dann eben ins Alter geht, beziehungsweise auch um das Thema Sterben oder es auch ja darum geht, Menschen zu verabschieden nach dem Tod, dann finde ich, also werden eben auch gerade diese Momente sehr deutlich, wo die Menschen auf einmal losgelöst sind oder auf einmal kein Verständnis mehr für das Gegenüber hatten oder haben, nicht wissen, weshalb sich was wie entwickelt hat, weil einfach ein paar hundert Kilometer zwischen den Menschen lagen oder keine Ahnung mehr hatten, womit der Mensch die letzten Stunden oder die letzten Tage verbracht hat, weil man nur noch telefoniert und gar nicht mehr weiß, wie das tägliche Leben aussieht. Ja, und das finde ich, ist auch so ein Phänomen oder eine Situation, mit der irgendwie ich mich in solchen Situationen dann immer auseinandersetzen musste. So gedacht habe, so dass in diesem Losgelöstsein voneinander eben die Zuwendung, wie du gesagt hast, so wegfällt, beziehungsweise so aus dem Fokus gerät, sondern eben dann das betont wird, was fehlt, was nicht mehr da ist. Wie gehst du mit deiner Trauer um?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Trauer so betrifft. Also ich würde sagen, es kann sein, dass ich viel Alleinsein brauche und wähle. Ich habe sicherlich durch verschiedene Praxen, die ich kennenlernen durfte, so auf meinem professionellen Weg vor allen Dingen, Verbindungen zur Natur für mich entwickelt, die ich zwar auch schon immer hatte, aber die ich auf eine bestimmte Art verstärkt habe oder kanalisiert habe. Denn ich finde, so die Verbindung zur Natur, die wir auch durch Verlust von Biodiversität und Klimakrise und Kriege etc. auch immer stärker verlieren, weil es so viel Zerstörung gibt, die wir tagtäglich sehen und erfühlen und erleben. Und das ist ja auch eine Art von Sterben. Auch da müssen wir eigentlich Trauerarbeit machen. Also das nächste Projekt, was ich künstlerisch umsetze, ist, da geht es um Klimaangst. Und da geht es auch ganz viel um Trauer. Und diese Trauer hat keinen Ort. Also die trage ich so mit mir jeden Tag eigentlich. Damit weiß ich nicht, was machen. Das ist tatsächlich so. Die kann sich in Verzweiflung über politische Verhältnisse, die ja im Moment wirklich fast unerträglich sind, oder eben kriegerische Situationen, tiefe Trauer, tiefe Verzweiflung, aber auch Wut, die kann sich Bahn brechen in all diesen Emotionen. Dann gibt es natürlich persönliche Trauer. Ich weine gerne. Auch da gibt es tatsächlich Techniken und Praxen, das zu kanalisieren. Und ich finde das eine sehr schöne Arbeit. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn ich trauern kann und wenn ich mich Prozessen aussetze, die Trauer auch auslösen. Manchmal gehe ich auch ins Kino. Das ist eine wichtige, vielleicht eher so alltagspraktische Methode zu trauern. Und ja.
Guckst du dann spezielle Filme?
Nein, aber ich weine viel im Kino. Ich lese auch Gedichte.
Ja.
Auch Gedichte helfen mir beim Trauern. Und ich spreche, wenn es irgend geht, mit Menschen, die mir nahe sind. Ja.
Finde ich jetzt ganz schön, dass du das quasi als letztes noch gesagt hast, weil wir eben über das gemeinschaftliche Trauern gesprochen haben und wie man sich da verbinden kann, auch miteinander wieder neu. Und dass das quasi auch eben ein Teil des Trauerprozesses ist, aber eben der Trauerprozess auch ja vielleicht sich mit sich selbst verbinden, mit dem, was einem hilft, was einem gut tut, mit Lyrik oder Filmen oder Natur oder ähnlichem, ja auch wieder bedeutet, gerade im Kontext von Sterben und Tod, also dem nicht mehr verbunden sein einer Person mit der Welt, Trauer zu ermöglichen, in dem Sinne, dass man sich mit sich selbst nochmal neu oder anders verbindet und sich auch der Welt gegenüber aussetzt oder der Welt mit der Welt auseinandersetzt auf unterschiedlichste Art und Weise und mit Menschen, mit denen man sich neu verbindet, aber auch mit Texten oder Filmen oder Natur.
Ja, auf jeden Fall. Was mich auch immer sehr beeindruckt, deswegen habe ich vielleicht diesen Aspekt Menschen, die mir nah sind, ganz am Schluss genannt, weil das natürlich einerseits das Naheliegende ist. Das andere ist, die sind nicht immer zur Verfügung. Was ich aber ganz wichtig finde, ist etwas, was ich eben als Erfahrung mitgenommen habe aus all diesen Praxen, die ich dir jetzt so ein bisschen angerissen habe, ist, dass das so schnell Nähe schafft. Also sich mit einem stigmatisierten, tabuisierten, schambesetzten Thema mit Kummer, mit Trauer anderen Menschen zu öffnen, das schafft enorm Verbindung und das ist so erleichternd einerseits, weil man plötzlich merkt, man teilt das und das andere ist, es schafft so viel Nähe und Verbindung, das ist immer sehr beeindruckend und wieder eben sehr freudvoll.
Ja, voll. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du vorhin schon gesagt hast, mit der Empathie und der Weltverbundenheit, so dass ich, wenn ich mich anderen zuwende oder auch mich bewusst mir selbst zuwenden kann und mich auch mit dem, was mich bewegt, mit meinen auch unliebsamen Gefühlen oder unangenehmen Gefühlen, mich der Welt gegenüber öffne und mich verletzlich mache, dass dann eine neue und vielleicht auch nochmal qualitativ andere Form von Verbundenheit irgendwie möglich ist. Und ich mich dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise vielleicht auch mehr in der Welt aufgehoben fühlen kann.
Ja. Also da kann ich dir zustimmen. Ich habe so ein Projekt in meinem Kopf, was mir eigentlich sehr am Herzen liegt, was ich sicher, also was ich hoffentlich in den nächsten 2 Jahren, ist eine Kummerbank, weil mich das eben nervt, diese Schwelle, die es gibt. Eben zum Beispiel, es können nicht alle Menschen, die Kummer oder Trauer oder was auch immer, Einsamkeit erfahren, haben Zugang zu psychologischer Betreuung, in welcher Form auch immer. Natürlich, man kann in die Seelsorge gehen. Das ist wahrscheinlich das relativ Niederschwelligste. Wenn man jetzt sich aber nicht konfessionell oder kirchlich verbunden fühlt, dann kann das ein Hindernis sein. Und ich wünsche mir eigentlich, eine Kummerbank zu errichten oder einen Kummerort, ja, in den man eintreten kann und einfach seinen Kummer erzählen kann und ein Gespräch führen kann über das, was einen gerade oder eine gerade beschäftigt, und so das im öffentlichen Raum. Das ist etwas, was ich hoffe, in den nächsten 2 Jahren noch umsetzen zu können hier. Ich finde, Zürich braucht das.
Voll schön. Ja, finde ich mega schön. Wir haben jetzt schon fast 1 Stunde gesprochen, tatsächlich.
Schnell.
Mhm. Die letzte Frage, die ich meinen GästInnen immer stelle, ist, was du den Hörenden noch mitgeben möchtest, sei es irgendwie 1 bis 3 gute Gedanken oder was dir am Herzen liegt, was dir wichtig ist in Bezug auf das, worüber wir uns jetzt gerade irgendwie die letzten 60 Minuten unterhalten haben. Also sei es Einsamkeit oder sei es das Sterben, das Lebensende oder die Trauer, die wir jetzt auch lang miteinander besprochen haben oder geteilt haben, wie man sich mit der Trauer gut auseinandersetzen kann. Also, falls du noch gute Gedanken hast, die du den Hörenden mitgeben möchtest, die vielleicht gerade um eine geliebte Person trauern, sei es jetzt durch Tod oder durch anderweitigen Verlust oder sich vielleicht auch einsam fühlen, gerade aktuell.
Ich finde eben, wir haben das eigentlich schon gesagt, Zuwendung ist das Wichtigste, das Üben von Empathie und Mitgefühl ist zugegebenermaßen, das ist Arbeit, das kostet Zeit, aber ich finde, es ist immer bereichernd und immer mit Freude verbunden, und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste und das Schönste, was wir im Leben eigentlich so machen können.
Also in dem Sinne, wendet euch euren Mitmenschen zu.
Und den dunklen Seiten im Leben.
Und den dunklen Seiten im Leben, weil auch die Zuwendung brauchen.
Ja, und weil die total interessant sind und lehrreich.
Ja, und uns weiterbringen in der Auseinandersetzung mit uns selbst.
Und plötzlich merkt man, dass sie eigentlich ganz hell sind und schön.
Voll schön. Wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich danke dir sehr, dass du da warst.
Danke, Jana, für die Einladung.
Sehr gerne.